Okay, mein Thema heute ist die Kraft der Vergebung, das Power in Vergebung. Und ihr kennt alle das Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld. Und dann heißt es, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also zwischen diesen beiden Tatsachen besteht ein Zusammenhang. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich möchte damit beginnen, dass ich kurz erkläre, wie Sünde funktioniert. Also Sünde im Kern ist eigentlich Zielverfehlung. Ja, weil wenn wir von Vergebung sprechen, müssen wir erstmal definieren, was Sünde ist. Also Sünde ist Zielverfehlung. Das bedeutet, dass es gibt diese Stelle in Römer 3, wo es heißt, wir alle haben die Herrlichkeit Gottes nicht erlangt. Also wir kommen alle nicht zum Herrlichkeitsstandort Gottes hin. Wir kommen da nicht hin. Jeder bleibt drunter. Jeder und alle Menschen haben vor Gott gesündigt. Und dann gibt es eine andere Stelle, wo es heißt, alles, was du tust, tu es zur Ehre Gottes. Ob du isst, ob du trinkst oder sonst irgendwas tust. Also es sind schon sehr krasse Basics. Also du sollst zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes essen und trinken. Dann kannst du auch weitergehen mit banalen Dingen. Ja? Du kannst sagen, hey, putze die Zähne. Und wenn du dir die Zähne putzt, tu es zur Ehre Gottes. Das bedeutet, die Tatsache, dass du atmest und nicht bei Gott bist, ist schon Sünde in sich. Weil du atmest und lebst nicht zur Ehre Gottes. Also hast du dein Ziel verfehlt. Das ultimative Ziel für jeden Einzelnen hier, der hier sitzt und alle Menschen, die je geboren wurden und gelebt haben, ist zur Ehre Gottes zu leben. Und wenn du das nicht tust, sündigst du. Mit anderen Worten, der moralischste Mensch, der perfekteste Mensch, der existiert und nicht in Christus ist, lebt nicht zur Ehre Gottes und somit alles, was er Gutes getan hat, wird automatisch zur Zielverfehlung, zur Sünde. Und deswegen ist es für einen Menschen so unmöglich, sich selbst zu erretten und zu sagen, ich brauche Jesus nicht, sondern ich erfülle das Gesetz und somit komme ich zu Gott und bin gerecht vor Gott und werde aufgenommen in den Himmel. Wird nicht funktionieren. Kein Mensch kann ohne Christus vor Gott bestehen, weil alles, was du je getan hast in deinem Leben, wenn du nicht in Christus bist, nicht zu seiner Ehre gelebt hast und du hast dein Ziel verfehlt. Also so tief geht Sünde. Du tust was Gutes, du segnest jemanden und dennoch, weil du es nicht zu seiner Ehre getan hast, sondern zu deiner eigenen Ehre, wirst du dafür bestraft. Und jetzt reden wir von Jesus Christus. Wenn du so ein Verständnis von Sünde hast, dann verstehst du auch, wie groß und wie wichtig dieses Werk ist, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Jetzt kommt Jesus und er stirbt und dann heißt es, diese Strafe, die eigentlich auf unseren Schultern liegen sollte, mit anderen Worten, dass wir nicht in der Gegenwart Gottes leben dürfen, auf ewig, also in der Hölle sein, das alles hat jetzt Jesus auf sich genommen. Er ist zur Sünde geworden. Und wenn wir jetzt mal den Römerbrief hernehmen, haben wir von Römer 1 bis Römer 6 redet Paulus von der Sünde. Und dann später in den weiteren Kapiteln redet er von den Sünden. Warum ist es so? Weil er den kompletten Heilsweg beschreibt und er beschreibt, wie der Mensch im Endeffekt im Gerichtssaal sitzt und jetzt kommt Jesus und nimmt diese Schuld auf sich, geht für ihn quasi ins Gefängnis und du wirst freigesprochen. So, und dieser ganze Prozess, den beschreibt er in den ersten 6 Kapiteln und dann, nachdem das Urteil gesprochen ist, Jesus gestorben ist, Jesus auferstanden ist, die Sünde besiegt hat, Tauferlebnis, wir sterben mit ihm, wir stehen auf mit ihm und wenn du mit ihm stirbst, stirbst du der Sünde, die vorher dein Herr war und jetzt bist du Christ, du bist in Christus, du lebst nun, weil Jesus dich gerecht gemacht hat. Also in Christus kannst du Gott ehren, mit deinen guten Taten auch, ja. Bedeutet aber nicht, dass du perfekt bist. Du wirst immer noch sündigen. Und jetzt spricht der Römerbrief von den Sünden. Also am Anfang spricht er von der Sünde, und jetzt von den Sünden. Warum spricht er von der Sünde? Weil die Sünde ein Herrschaftsgebiet ist oder eine Autorität ist fast schon. Und du stehst unter dieser Autorität und deswegen kannst du ohne Christus vor Gott nicht bestehen, weil du verkauft bist unter der Sünde. Und der Sündesold ist der Tod. Also musste jemand sterben, damit du frei wirst von dieser Macht, die Sünde heißt, von dieser Autorität, die Sünde heißt. Also jeder, der sich unter dieser Herrschaft befindet, und es, egal ob du es weißt oder nicht, aber du befindest dich außerhalb von Christus unter der Herrschaft der Sünde. Da steht Sünde groß geschrieben über deinem Kopf. Und egal, was du in dem Moment tust, ob wie gut es ist oder nicht gut es ist, alles ist Sünde automatisch. Versteht ihr das? Da ist Sünde über deinem Kopf. Und jetzt beginnt dieser Herrschaftswechsel. Nun steht Jesus über deinem Kopf. Und in Christus kannst du ihm zur Erde leben und du bist wirklich frei von der Sünde. Aber du begehst immer noch Sünden. Jetzt gilt es, diese Sünden vor Gott zu bringen und zu sagen, hey, vergib mir Gott. Ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht. Versteht ihr dieses Konzept? Also einmal die Sünde und jetzt ist Jesus dein neuer Herr. Bedeutet aber nicht, dass du nicht mehr sündigst. Du sündigst immer noch, aber diese werden vergeben. Und Jesus hat alles am Kreuz von Golgatha getragen. Also siehst du erst, wie groß dieses Opfer ist. Nun gibt es Sünden, Unterlassungssünden und es gibt Tatsünden, Begehungssünden. Du kannst Dinge falsch machen und dann ist es eine Sünde, aber du kannst auch das Richtige nicht tun. Und es ist auch eine Sünde. Ja? Adam zum Beispiel, er hätte einschreiten müssen, als Eva ihm die Frucht angeboten hat. Er hätte einschreiten müssen und seine Autorität als Mann hätte er wahrnehmen müssen und sagen müssen, hey Eva, lass das, hör auf damit. Er hat es nicht getan, er hat geschwiegen. Es war eine Unterlassungssünde. Er hätte eingreifen müssen, hat es nicht getan. Und einfach jetzt versteht ihr, wie Sünde funktioniert. Und dann gibt es die typischen Tatsünden, ja, die wir alle kennen. Ja, dass du, keine Ahnung, Sex vor der Ehe oder was gibt's noch, dass du trinkst, bis du besoffen bist und ja, und dass du lügst, dass du, keine Ahnung, betrügst und. Also es muss ich gar nicht aufzählen, das wisst ihr alle selber auch, was es alles für Tatsünden gibt. Und diese Sünden hat Jesus ans Kreuz genommen und er ist für uns gestorben. So. Und jede Sünde, die du tust, richtet sich immer zuerst gegen Gott. Immer zuerst gegen Gott. Wenn ich jetzt den Moïse belüge, habe ich natürlich gegen Moïse gesündigt. Aber weil Moïse von Gott geschaffen wurde, richtet sich diese Sünde, die gegen ihn war, richtet sich immer zuerst gegen Gott. Also müssen wir uns immer als diejenigen sehen, die Schuld auch haben, ne? Und die Vergebung brauchen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist total wichtig, dass wenn ich gegen den Moïse sündige, ich habe gegen Gott gesündigt und Moïse hat aber auch an anderer Stelle gegen Gott gesündigt. Und jetzt ist es wichtig, dass Moïse versteht, er muss mir vergeben. Vergib mir, Moïse. Freilich, sagt er. Ja, bei einer Lüge kann man freilich sagen, ja. Hätte ich jetzt seine Mutter umgebracht, wäre das eine andere Geschichte. So richtig hart jetzt, ja. Krasses Beispiel. Oh, wir gehen von der kleinen Lüge, Mutter umbringen. So, wumm. Ja, wir gehen mal ganz hoch, okay? Du liebst deine Mama, oder? Ja. Freilich. Er sagt immer freilich. Weil er ist ein alter Franke halt, ne? Also jetzt stell dir mal vor, bei so einer Geschichte wird es für Moïse schwieriger sein, mir zu vergeben. Oder? Aber für Giovanni überhaupt kein Problem. Ach, meine Mutter. So, mein ja, es wird einfach schwieriger sein zu vergeben, weil diese Sünde, die ich jetzt begangen hat eine andere Konsequenz als eine simple Lüge. So, ja? Ja, habe ihn belogen, okay. Aber wenn ich seine Mutter umbringe, dann ist da eine Konsequenz dahinter. Ja? Jemand ist einfach weg. Und es tut richtig weh im Herzen. Und dann kommen Rachegedanken hoch. Und jetzt ist es so, wir müssen immer wieder checken, so, was hat Jesus uns alles vergeben? Und wie oft? Ich stelle mir oft die Frage. Und wer bin ich dann, dass ich Vergebung einem anderen Menschen vorenthalte, wenn Gott mir ständig vergibt, ständig vergibt, ständig vergibt? Mit anderen Worten, ich sauge Gnade jeden Tag auf und ja, Gnade, 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 Gnade und bin hart gegenüber anderen und bin nicht bereit, Gnade zu schenken. So, wenn Moïse mir jetzt die Vergebung verweigert, passiert etwas mit ihm. Jetzt kann ich hingehen und sagen, hey, es tut mir leid und vom Herzen, tut mir leid, dass ich deine Mutter umgebracht habe. Ja, so brutal, wie es klingt, ja. Aber es gibt ja diese Fälle, ja. Also ist jetzt das Beispiel. Es tut mir leid, dass ich sie umgebracht habe. Und dann kann er sagen, okay, das muss ich verdauen. Und es ist voll okay, sowas zu verdauen. Ja? Ich erwarte nicht eine sofortige Vergebung. Auch keine oberflächliche Vergebung, weil eine oberflächliche Vergebung ist keine echte Vergebung. Ja? Für ihn ist es auch nichts. Er ist immer noch irgendwo gefangen im Herzen und hat Trauer und Zorn und Rachegedanken mir gegenüber. So, und dann nimmt er sich die Bedenkzeit und irgendwann kommt er zu dem Punkt und vergibt. Aber wenn er das nicht tut, passiert etwas mit seinem Herzen. Für mich ist es so, wenn ich mich entschuldige, habe ich meinen Soll erfüllt. Mehr kann ich nicht tun, selbst wenn ich jemanden umgebracht habe. Selbst Adolf Hitler, der Millionen von Menschen umgebracht hat und er hätte bereut, was er getan hat und hätte erkannt, es war Sünde gegen Gott und Menschen, und hätte sich in einem öffentlichen Brief an alle entschuldigt. Wisst ihr was? Er wäre frei gewesen. Wenn er vor Gott das gebracht hätte und den Menschen, er wäre frei gewesen, frei von der Schuld. Jesus vergibt auch solche Sünden. Für uns unvorstellbar, weil wir sehr menschlich an die Sache rangehen. Für Gott ist es so, egal wie groß die Sünde ist, egal wie groß, sagt das Wort, die Gnade ist immer größer. So, jetzt komme ich und sage zu Moïse, es tut mir leid. Und ich sage zu Gott, Gott, es tut mir leid, dass ich seine Mutter umgebracht habe. Gott, vergib mir, ich bin frei. Ich habe meine Sache getan, ich gehe weg und lebe ein glückliches Leben. Sofern es irgendwie möglich ist. Natürlich bleiben da Gedanken, Erinnerungen, die Sünde. Wenn ich jetzt seine Mutter umgebracht habe, bringt es eine Konsequenz mit sich. Natürlich muss ich die verarbeiten, ja. Aber grundsätzlich erstmal bin ich frei und vor Gott rechtschaffen. Wenn er mir nicht vergibt, dann hat er ein riesiges Problem. Und darüber möchte ich jetzt sprechen, und zwar anhand der Geschichte von David und Ahitophel. Ahitophel, Kartoffel, dann könnt ihr es euch leichter merken. König David und Ahitophel. Ich möchte euch diese Geschichte erzählen, aber bevor wir in die Geschichte gehen, wer ist wer? Wir müssen uns ein paar Charaktere anschauen, ein paar Personen anschauen. Also, König David ist in der Story dabei. König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Dann der Ahitophel. Ahitophel war der Ratgeber Davids. Einer der, es heißt, der weiseste Mann Israels. Merkt euch das, ja? Also schaut euch das an. Versucht es euch einzuprägen. Dann gibt es den Eliam. Das ist der Sohn von dem Ahitophel und Vater von Bathseba. Und er war einer der Helden Davids. Gut, dann die Bathseba, Ehefrau Urias, Davids spätere Frau. Und sie war die Enkelin von Ahitophel. Dann der Salomo, Sohn Davids und Bathseba, Urenkel Ahitophels. Urias, Schwiegersohn Eliams, einer der Helden Davids. Absalom, Sohn Davids, wollte David stürzen. Und der Hushai oder Husai, wie auch immer du ihn nennen möchtest, war auch einer der Ratgeber Davids. Okay, ich möchte jetzt in die Story einsteigen. Wir lesen ab 2. Samuel 11, 2 bis 5. 2. Samuel 11, 2 bis 5. Let's go. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Könighauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen, und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück und die Frau wurde schwanger. Bis dahin eine große Sünde, die David begangen hat. David ist daheim geblieben, obwohl Krieg war. Und alle anderen sind in den Krieg gezogen. Und er war daheim, ihm war langweilig, er ist auf dumme Gedanken gekommen. Ja, er war da oben auf dem Dach, hat eine nackte Frau gesehen und dann war es um ihn geschehen, weil die gut ausgesehen hat. Ja? Typisch männliche Geschichte. Ja? So, oh, nackte Frau, hör, holt sie her, ja? Ich bin der King, ich habe die Autorität. Und gesagt, getan, die Frau hat sich dem beugen müssen und ist schwanger geworden. So, jetzt kommt der nächste Abschnitt, 2. Samuel 11, 14 und 15. Und es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Und er schrieb in dem Brief Folgendes: Stellt Uriah dahin, wo die Kampffront am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Gesagt, getan, Uriah ist gestorben. Okay? Uriah, der Ehemann von der Bathseba, ist gestorben. Also er hat einmal eine Frau geschwängert, die nicht seine war, und den Mann, der dazugehört, hat er umbringen lassen. So viel zu David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, eine ziemlich heftige Story. Wir lesen weiter. 2. Samuel 12, 13 und 14. Da sagte David zu Nathan, Nathan war auch ein Ratgeber Davids, ein Prophet: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Also, Nathan ist zu David gegangen und hat David erklärt anhand eines Beispiels, was er eigentlich hier getan hat, was für eine Sünde er vollbracht hat. Finde ich richtig stark. Es braucht viele Nathans in unserer Zeit. Nathans, die bewusst den Frieden aufs Spiel setzen, um Frieden, echten Frieden zu schaffen und Menschen zu retten. In dem Moment war Nathan geschickt von Gott, um den David zu retten. Und er hat mir aufgezeigt, was für eine schlimme Sünde. Und dann hat David erkannt, dass er vor Gott gesündigt hat. Dass er vor Uriah und der ganzen Familie, eigentlich war es die Familie Ahitophels. Er hat vor der Familie Ahitophel, er hat gesündigt. Und ihm wurde die Sünde vergeben. So, jetzt ist die Sünde vergeben. Gott vergibt, die Kraft der Vergebung. Die Sünde ist weg. Er gedenkt unserer Sünde nicht mehr. Vor Gott bist du rein und heilig. Du wirst Zugang haben zum Himmel. Aber jede Sünde hat ihre Konsequenz. Jede Sünde. Ob kleine oder große. Und deswegen, vor Gott ist jede Sünde gleich. Sünde trennt von Gott. Richtig? Aber gegen Menschen, also wenn du gegen Gott sündigst, alle Sünden gleich. Gegen Menschen ist die Sünde nicht immer gleich. Wenn ich jetzt den Mois anlüge, hat es eine andere Konsequenz, als wenn ich seine Mutter umbringe. Und so auch hier, diese Sünde Davids hat eine große Konsequenz nach sich gezogen. Die erste Konsequenz ist, dass der Sohn gestorben ist, der daraus entstehen hätte sollen. Die Frau ist schwanger geworden, richtig? Und der Sohn ist gestorben. Wir lesen dann in den nächsten Versen, möchte ich jetzt aber nicht aufzeigen, er hat gefastet und gebetet. Obwohl er gehört hat, hey, der Sohn wird sterben, er hat gefastet und gebetet, der David hat gesagt, Gott, lass diesen Sohn leben. Und trotz dieser Fastenzeit, Gebetszeit, hat Gott beschlossen, er wird sterben, er ist gestorben, der Sohn. Erste Konsequenz, jetzt kommen wir zur nächsten Konsequenz. Zweiter Samuel 15, 2 bis 5. Und frühmorgens machte Absalom, ein Sohn Davids, sich auf und stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Und es geschah, jeden Mann, der einen Rechtsstreit hatte und zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte, aus welcher Stadt bist du? Und sagte der, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. Dann sagte Absalom zu ihm, siehe, deine Anliegen sind gut und recht, aber du hast beim König niemanden, der dich anhört. Seht ihr, was der Typ macht? Er versucht, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Dann sagte Absalom weiter, würde man mich doch als Richter im Land einsetzen. Bei mir würde jedermann Eingang finden, der einen Rechtsstreit hat und eine Rechtsentscheidung sucht. Ich würde ihn gerecht sprechen. Und es geschah, wenn jemand sich ihm näherte, um sich vor ihm niederzuwerfen, dann streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Also Absalom war entschlossen in seinem Herzen, er möchte David stürzen. Er hat gesagt, der David darf nicht mehr König sein, sondern ab sofort werde ich der König sein. Und er hat es in einer ganz geschickten Art und Weise gemacht, indem er die Menschen, die zu David gehörten, am Tor abgefangen hat und hat David schlecht geredet bei ihnen und hat sich als den guten und den krassen Typen dargestellt. Was am Ende passiert ist, dass ganz viele zu Absalom gewechselt sind und gesagt haben, Absalom soll der König sein. Und wisst ihr, wer unter anderem auch gewechselt ist? Der Ahitophel. Wir lesen das in 2. Samuel 15, 31 bis 34. Als man aber David berichtete, dass auch Aitophel mit Absalom verschworen war, sprach David: Herr, mach doch den Rat Aitophels zur Torheit. Und es geschah, als David auf die Höhe kam, wo man Gott anzubeten pflegte, siehe, da begegnete ihm Husai, der Achiter, mit zerrissenen Kleidern und Erde auf seinem Haupt. Und David sprach zu ihm: Wenn du mit mir hinübergehst, wirst du mir eine Last sein. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sprichst: Ich will dein Knecht sein, o König, wie ich bisher der Knecht deines Vaters war, so will ich nun dein Knecht sein. So kannst du mir den Rat Aitophels zunichte machen. Also David extrem schlau gehandelt hier. Also ihr seht, Aitophel, der Ratgeber des Königs, und dann eben auch der Husai, ein Ratgeber des Königs. Beides ganz weise Männer. Aitophel, der weiseste Mann. Zu Zeiten Davids war sein Wort so viel wie das Wort Gottes selbst. So sagt es das Wort. Kann ich dann später noch vorlesen, ja? Also ihr seht, Aitophel, wirklich ein respektierter Mann. Aber hier geschieht etwas. Absalom, der Sohn Davids, stellt sich gegen David. Aitophel wechselt die Seite und wir kommen gleich darauf, warum er das getan hat. Und jetzt checkt der David: Dieser Aitophel, der hasst mich abgrundtief und es gibt einen Grund dafür. Und deswegen muss ich schauen, dass sein Rat zunichte gemacht wird, weil wenn mein Sohn Absalom auf ihn hört, wird es mein Leben kosten und ich werde sterben. Und Absalom wird der König sein. Also hat er zu seinem anderen Ratgeber gesagt, zum Husai: Ey, tu du so, als würdest du zu Absalom gehören. Und keiner wusste von diesem Akt, ja. Jeder dachte, der Husai hat auch die Seite gewechselt. Jeder dachte, der Husai ist auch gegen David, aber der Husai war im Prinzip so eine Art Agent, ja, oder Doppelagent, ja. Er hat die Seite gewechselt, aber war für David. Und er hat auch hat im Prinzip dann dem was vorgelogen, hat gesagt: Ja, Absalom, ich gehöre zu dir, ich ordne mich unter und so weiter. Und später sehen wir dann, wie es weitergeht. Was ist mit Aitophel los? Was ist mit seinem Herzen los? Ist er doch derjenige, der dem David jahrelang gedient hat und einer der treuesten war und Ratgeber von David? Ich möchte es so sagen: Aitophel ist eine arme Sau. Aitophel, können wir nochmal diese Liste angeben? Hier, Ratgeber Davids, weisester Mann Israels, sein Sohn der Eliam, ist der Vater von Bathseba. Versteht ihr das, ja? Also wer ist dann die Bathseba? Seine Enkelin gewesen. Also die Enkelin von Aitophel wurde von David selbst zerstört. In ihrer Identität, alles. Und jetzt kommt's, es geht weiter. Uriah und Eliam, also der Eliam, der Vater von der Bathseba, und der Uriah, der Mann von der Bathseba, wisst ihr was? Die beiden waren Helden Davids. Beide waren enge Freunde von David. Es waren eine der 30 engsten Krieger Davids. Die haben gemeinsam Seite an Seite gekämpft. Die haben gemeinsam Schlachten geschlagen. Die haben gemeinsam monatelang gelagert in irgendeinem Heer, haben miteinander gegessen, miteinander getrunken. Die waren echt close alle miteinander. Und jetzt kommt David und zerstört eine komplette Familie. Und Aitophel, der so weise war, sieht das ganze Drama hier und es zerfrisst sein Herz. Und er hat gesagt: Dieser David kommt mir nicht aus. Ich werde Rache üben an diesem David. Wenn meine Zeit gekommen ist, dann werde ich ihn umbringen. Jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen nachvollziehen, warum Aitophel dann auf die Seite Absaloms gegangen ist und sich verschworen hat gegen David. Weil David durch den Ehebruch die komplette Family zerstört hat. Den Eliam beschmutzt, er hat seine Enkelin, die Bathseba, beschmutzt, er hat den Uriah umbringen lassen, also er hat wirklich Zerstörung gebracht, Leute. Und Aitophel, ist ihm natürlich nachgegangen. So, ich habe vorhin gesagt, Mui ist seine Mutter gestorben. Jetzt versetzt euch in Aitophel. Aitophel ist ein Sinnbild für Mui. Und wisst ihr was? Aitophel konnte nicht vergeben. Er war unvergeben in seinem Herzen. Und was passiert, wenn wir unvergeben sind? Eine Wurzel der Bitterkeit entsteht in unserem Herzen. Und wisst ihr was? Das Hässliche ist mit Wurzeln: Sie wachsen langsam, aber sicher. Und wenn du mit dieser Wurzel nicht umgehst und diese Wurzel nicht rausreißt aus deinem Herzen, dann wächst die und wächst die und wächst sie. Und sie verändert dein komplettes Empfinden gegenüber Menschen und gegenüber Leute, die du einst geliebt hast. Weil du sie nicht mehr siehst als die, die sie einst waren, sondern nun siehst du sie nur noch durch die Augen oder durch die Linse der Sünde. Der David hat meine Familie zerstört. Für Aitofel hat nur noch das gezählt. Und Jahre, über Jahre, und es ist immer schlimmer geworden, immer drastischer geworden. Jetzt lesen wir weiter. Was ist dann passiert? Nun waren beide bei Absalom und Absalom hat nun einen Ratschlag bekommen und ich möchte es kurz vorlesen, hier in 2. Samuel 16, Vers 21. Und Aitofel sprach zu Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, also geh zu den Nebenfrauen Davids ein, die er hinterlassen hat, dass sie das Haus hüten, dann wird ganz Israel erfahren, dass du dich bei deinem Vater verhasst gemacht hast und die Hände aller, die mit dir sind, werden gestärkt. Da schlug man Absalom ein Zelt auf dem Dach, Leute. Und Absalom ging vor den Augen von ganz Israel zu den Nebenfrauen seines Vaters ein. Aitofels Rat galt nämlich in jenen Tagen so viel, als hätte man das Wort Gottes befragt. So galt jeder Ratschlag Aitofels sowohl bei David als auch bei Absalom. Also ein ganz klarer Racheakt. Ja, hier war David auf dem Dach und hat Sex gehabt mit der Bathseba. Und jetzt kommt der Ratschlag Aitofels: Absalom, tu dasselbe mit Davids Nebenfrauen. Genau das, was er mit Urias Frau getan hat, tu das mit seinen Frauen. Und er hat es getan. Und die, die mit Absalom waren, wurden noch gehässiger und noch stärker in ihrem Zorn und ihrer Wut gegenüber David. So, jetzt geht's weiter. Nächster Ratschlag. Und Aitofel sprach, also in 2. Samuel 17, 1. Und Aitofel sprach zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auswählen, mich aufmachen und David noch in dieser Nacht nachjagen. Ich werde dann über ihn kommen, während er müde und matt ist und kann ihn in Schrecken versetzen, sodass alles Volk, das bei ihm ist, flieht. Und dann kann ich den König allein schlagen. Ist es nicht interessant, dass der Aitofel, er wollte Rache, er wollte Blut vergießen. Er wollte David mit eigenen Händen abschlachten und umbringen, damit endlich diese Rachelust, dieser Rachedurst gestillt ist in ihm. Ist das nicht krass, wie der vorgegangen ist? Aber wisst ihr was? Rein menschlich gesehen, irgendwie fast verständlich. Wenn du das jetzt alles verfilmen würdest und du wüsstest nicht, wer David ist und du hast überhaupt keinen Bezug zu dem, sondern es ist einfach ein Film mit irgendwelchen Namen. Ersetze den David mit John, ja, das ist halt der John jetzt. Und der Aitofel ist der Jack. Keine Ahnung, John und Jack, ja. Und dann geht er, und dann siehst du die ganze Story, was der John alles für ein Mist baut. Und glaub mir, ich habe oft solche Rachefilme gesehen. Hey, auf einmal bist du voll für den Jack, ja. Du denkst, Jack, bring den John um, ey. Mach ihn platt, ja. Und du wünschst dem den Tod, ja. In dem Moment wünschst du der Person den Tod. Du denkst, es ist gerecht. Aber wisst ihr, was das Schlimme an der ganzen Sache ist? Aitofel, was hat er davon gehabt? Oder was hätte er davon gehabt? Glaubt ihr wirklich, hätte er David umgebracht mit eigenen Händen, dass es in ihm irgendeinen Frieden verursacht hätte? Dass irgendwie auf einmal Ruhe eingekehrt wäre? Niemals. Niemals. Weil selbst wenn David tot ist, die Familie hat trotzdem unter der Konsequenz gelitten. Und an der Konsequenz kann er nichts tun. 0,0. Wisst ihr, die Moslems zum Beispiel, die Leute, die verspüren extrem viel Rache und die tun mir echt leid, weil sie genau so erzogen wurden. Und Rache ist so ein ewiger Kreislauf. Du tötest aus Rache und der Nächste tötet aus Rache dich und so weiter und so weiter und so fort. Und es geht weiter, deswegen gibt es Familienstreit und so was. Es zieht sich Generationen weit. Ja? Wo setzt man dann ein Ende? Aber seht ihr, was für eine Konsequenz die Sünde Davids hatte? Gott hat ihm vergeben. Aber nicht nur, dass sein Sohn daraus gestorben ist, sondern dass jetzt auch noch dass er fast gestorben wäre durch Aitofel, weil Aitofel das weiter in sich getragen hatte. Ja? Schlussendlich kam dann der Husai, den David da eingepflochten hat in das Ganze. Und der Husai hat einen komplett anderen Rat gegeben. Husai hat Folgendes gesagt, lass mich mal gucken. Hier, Vers 5. Aber Absalom sprach: Man rufe doch noch Husai, den Achita, dass wir auch hören, was er zu sagen hat. Als nun Husai zu Absalom kam, sprach Absalom zu ihm: So und so hat Ahitophel geraten, sollen wir seinen Rat ausführen oder nicht? Wenn nicht, so rede du. Da sprach Husai zu Absalom: Es ist kein guter Rat, den Ahitophel diesmal gegeben hat. Und Husai sprach: Du kennst deinen Vater wohl und seine Leute und weißt, dass die Helden sind und voll wilden Mutes wie eine Bärin auf freiem Feld, die ihrer Jungen beraubt ist. Dazu ist dein Vater ein Kriegsmann, sodass er nicht bei dem Volk übernachten wird. Sieh, er hat sich wohl schon jetzt in irgendeiner Schlucht verborgen oder an einem anderen Ort. Wenn es dann geschieht, dass etliche von ihnen gleich im Anfang fallen, so wird jeder, der es hört, sagen, es hat eine Niederlage unter dem Volk gegeben, das zu Absalom hält. Selbst wenn es jemand hört, der sonst tapfer ist und ein Herz hat wie ein Löwenherz, so wird er sicher verzagen, denn ganz Israel weiß, dass dein Vater stark ist und dass tapfere Leute bei ihm sind. Darum rate ich, dass ganz Israel von Dan bis Beersheba zu dir versammelt werden sollen, so zahlreich wie der Sand, der am Meer ist, und dass du selbst mit ihnen in den Kampf ziehst. Bis dahin, ja. Und das war so der Rat. Wisst ihr was? Der Husai hat ganz genau gewusst, wenn er, der Absalom, den Rat Ahitophels befolgt, es wird funktionieren. Und deswegen hat er ihm einen anderen Rat gegeben, der am Ende nicht aufgegangen ist. Also Absalom ist dann selbst gestorben. Aber wisst ihr, was passiert ist, nachdem der Ahitophel gecheckt hat, dass Absalom seinen Rat in den Wind geschlagen hat? Er ist nach Hause gegangen und hat sich selbst umgebracht. Er ist nach Hause gegangen und hat sich erhängt. Weil jetzt war für ihn keine Chance mehr, dass er Rache vollziehen kann. Es war keine Chance, in eigener Weise Frieden zu finden für sich selbst. Also was er gesucht hat, ist, irgendjemand muss mich befreien von diesen Qualen. Da gibt es keinen, der mich befreien kann. Und er hat sich umgebracht. Nochmal, es war der weiseste Mann in ganz Israel. Und er hat solches getan. Seht ihr, dein ganzes Wissen, deine ganze Weisheit ist nichts wert, wenn dich persönliches Unheil trifft und du mit deinem Herzen nicht zu Gott gehst und wirklich vom Herzen her vergibst. Und diese Geschichte soll uns lernen, dass wir bereitwillig vergeben vom Herzen. Egal wie schlimm das Vergehen, egal wie schlimm die Sünde, egal wie hart es dich getroffen hat, wenn du den Weg der Demut gehst und sagst, ich vergebe dir, David, wenn das Ahitophel getan hätte, wäre er noch am Leben und seine Geschichte wäre anders geendet. Und jetzt kommt Salomo. Salomon war der Urenkel von Ahitophel. Ist es nicht interessant, dass Salomon mit Weisheit gesegnet wurde? Es heißt, keiner hatte so viel Weisheit wie Salomon. Also eine von Gott gegebene Weisheit. Aber auch, denke ich, hat er etwas, ein Erbe gehabt von seinem Urgroßvater, den Ahitophel, der bis dato der weiseste Mann Israels war. Und jetzt ist es auf Salomon gekommen. Und ist es nicht interessant, dass Salomon dann später sagt, mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn aus deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Nun kriegt dieser Satz, dieser Vers eine ganz neue Bedeutung, wenn du die Story kennst, wenn du weißt, dass Salomon wusste, was Ahitophel durchgemacht hat, bin ich mir sicher, das ist jetzt meine Interpretation, aber ich glaube zutiefst, dass das Salomon geschrieben hat, während er an die Ahitophel gedacht hat. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Wenn du nicht auf dein Herz achtest, wenn einfach Gefühle überhand nehmen dürfen in deinem Herzen und du unvergeben bleibst, du bitter wirst und diese Wurzel immer weiter wächst, immer kräftiger wird, je länger du wartest, Vergebung auszusprechen, vom Herzen wirklich vor Gott zu gehen, sagen, Gott, es hat mir so wehgetan, diese Person hat mich so verletzt, das ist so tief in mir drin, ich brauche deine Hilfe, hilf mir. Wisst ihr, Ahitophel hat es anscheinend nicht getan. Und am Ende war der einzige Ausweg der Tod. Und ich glaube sogar, er hätte sich umgebracht, selbst wenn er David getötet hätte. Das ist meine eigene Interpretation wieder. Also ihr seht, die die einzige Hoffnung, der einzige, der euch wirklich helfen kann, der wirklich euer Herz heilen kann, der euch wirklich die Kraft geben kann zu vergeben, ist Gott selbst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das lässt sich immer so leicht sagen und wir beten das so dahin. Ah, wir vergeben unseren Schuldigern, ja, läuft, Amen, passt. Ja, aber vielleicht hast du noch nicht so lange gelebt, vielleicht hast du noch nicht so viel Unglück erlebt. Aber lass noch ein paar Jahre einhergehen. Ich muss kein Prophet sein, um dir sagen zu können, es werden Momente kommen, wo es richtig hart sein wird, dem Schuldigern zu vergeben. Und deswegen, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Und denk immer wieder an Jesus, wie er mit dir umgeht. Und so geh auch mit anderen um. Da ist eine Kraft in der Vergebung. Einmal, wenn du vergibst, wenn Mois mir vergibt, werde ich frei. Da ist nichts mehr zwischen uns. Er lässt mich aus dem Gefängnis raus. Und das Zweite ist, wenn er vergibt, wird er frei. In seinem Herzen, er wird frei. Er kann mich loslassen, er kann die Rachegedanken niederlegen, er kann mich komplett freilassen und sagen, hey, es ist gut. Gott hat dafür gesühnt. Jesus ist dafür gestorben. Hätte doch Ahitophel diese Erkenntnis gehabt. David muss nicht sterben. Jesus ist gestorben. Er hat gesühnt. Ich muss niemanden umbringen. Ich muss keine Rache vollziehen. Jesus hat alles getragen am Kreuz. Jeder Rachegedanke, der einst in irgendeinem Menschen je entstehen wird, alles auf Jesus. Alles auf ihn. Jesus ist dafür gestorben. Und dann kannst du das fallen lassen und du bist echt frei. Das ist die Kraft der Vergebung. Und ich wünsche und ich bete und ich hoffe, dass in Zeiten, wenn es notwendig ist, wir alle genauso ein Herz haben. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Amen. Wir wollen jetzt Folgendes tun, wir haben es 20.57 Uhr, wir wollen eine Zeit haben, wo wir einfach beten und deshalb möchte ich jetzt schon mal das Gebetsteam nach vorne bitten und ich weiß nicht, Leute, wie es um euch steht, ich kenne eure Geschichte nicht, ich weiß nicht, was ihr im Herzen hegt oder was euch angetan wurde, inwiefern ihr verletzt wurdet, aber ich bin mir sicher, es gibt Menschen hier, die Unvergebenheit haben in ihrem Herzen. Du musst heute keine Details sagen, wenn jetzt hier vorne gebetet wird, aber wenn es dich betrifft und darüber hinaus, wenn du einfach sagst, hey, ich möchte Gebet heute empfangen, damit Gott mir die Kraft gibt, so ein Herz zu haben, mein Herz zu bewahren, dass ich niemals in die Situation komme, dass ich irgendwie Rache üben möchte oder Unvergebenheit habe, dann komm heute zum Gebet. Aber wenn du das hast, wenn du verletzt bist, wenn da etwas in dir ist, Unvergebenheit, du kannst es jemandem hier vorne sagen, der für dich betet. Du kannst es kurz sagen. Das ist unter Verschluss. Das ist dann auch seelsorgerlich. Du musst es aber nicht tun. Du kannst auch einfach sagen, hey, da ist was in mir. Ja? Du musst keine Details sagen. Aber wenn du wünschst, dann kannst du auch Details sagen. Je nachdem, wie du der Person vertraust. Aber lass für dich beten. Bitte lass für dich beten. Heute komm nach vorne und wir wollen beten, dass du frei wirst von diesen ganzen innerlichen Gefängnissen, dass diese bittere Wurzel rausgerissen wird, dass du komplett frei wirst, dass du wieder ein Strahlen in den Augen bekommst, ein Lächeln im Gesicht hast. Ich glaube an die Kraft des Gebets. Und jetzt das Gebetsteam, bitte nach vorne, auch die Leiter. Kommt nach vorne und dann lasst uns eine Zeit haben des Lobpreises und komm einfach während des Lobpreises nach vorne und empfang Gebet. Vater im Himmel, lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich möchte danken für die Botschaft, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort sehr ehrlich ist, sehr, sehr unverblümt die Dinge anspricht. Und Herr, wir wollen lernen von Ahitophels Leben. Wir wollen lernen. Ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, der vergibt. Ich danke dir, dass diese Vergebung Kraft hat, weil sie uns tatsächlich bewahrt vor dem Ort, wo du nicht bist. Aber ich danke dir auch, Herr, dass wir die Kraft haben können, Vergebung auszusprechen. Und es hat die Kraft, dass wir frei werden, andere frei werden. Und Herr, ich bete, dass wir Menschen sind, die vergeben. auch wenn es schwer ist, auch wenn es hart ist, auch wenn es wehtut. Ich bete, dass wir Menschen sind, die am Ende die Kraft besitzen und den Mut besitzen, Vergebung auszusprechen. Und Herr, ich möchte beten, dass jeder, der heute Gebet empfängt, ein Wunder erfährt in dir. Herr, dass heute wirklich Ketten fallen, dass Fesseln zerrissen werden in Jesu Namen, dass heute Jugendliche innerlich frei werden in Jesu Namen, dass du kommst und zeigst, du bist größer, du bist stärker, du bist herrlicher. Dir kann niemand widerstehen. Du bist der Herr, unser Gott. In Jesu Namen. Amen.